Hallo. Heute haben wir was Besonderes für dich. Den Mitschnitt eines Live-Radio-Monologs von Stefan Beck. Direkt aus Paris, vom 9. Mai 2025.
Sein Seminar nennt er das, ja?
Genau, ein Seminar. 45 Minuten live, gedacht, gesprochen, ungeskriptet. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, ja, die wichtigsten Punkte, die überraschendsten Momente für dich rauszuziehen. Technik, Paris, Kunst, das Digitale.
Okay.
Lass uns das mal auseinandernehmen.
Was ich daran faszinierend finde, ist diese Unmittelbarkeit. Mhm. Es ist halt, man hört ihm quasi beim Denken zu, ne?
Total.
Wie er versucht, seine Erfahrungen so in Echtzeit zu verarbeiten. Auch mit technischen Pannen und so. Es ist echt ein sehr, ja, roher Einblick ins moderne Leben.
Absolut. Und die Technik, die steht ja auch gleich am Anfang im Fokus. Stell dir vor, er sendet live aus Paris. Aber Skype gibt's nicht mehr.
Ah, okay.
Er muss das über einen Messenger machen und er beschreibt sein Setup mit 4 Geräten. Das klingt schon ziemlich wackelig.
Mhm.
Warum ist ihm das so wichtig, dieses mögliche Scheitern? Das betont er ja richtig.
Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist für ihn mehr als nur so ein technisches Hickhack. Er bezieht sich da ja auf Rudolf Burger.
Ah ja.
Und diese Idee, dass Ästhetik heute oft erst im Moment des Zusammenbruchs wirklich erfahrbar wird. Das geht ja auf Walter Benjamin zurück.
Stimmt, Benjamin. Der Schockmoment.
Genau, das Unerwartete, nicht diese glatte, perfekte Oberfläche.
Verstehe. Und er bringt ja auch Beispiele, die das ziemlich krass illustrieren. Die Challenger-Katastrophe,
die ja immer wieder gezeigt wurde.
Oder diese ja echt verstörenden Drohnenvideos aus der Ukraine. Er spricht von Tötungen, die man fast live sieht. Oder diesen Drohnen mit Glasfaserkabeln.
Ja, wie Spinnweben über Feldern, sagt er.
Genau. Das passt total zu dieser Idee vom ästhetischen Schock durch Technik, die halt versagt oder ja brutal funktioniert. Sein eigenes Risiko, das die Sendung abbricht, wird da fast Teil der Sache.
Ja, sozusagen Teil der Performance. Und diese, naja, eher abstrakte Ebene, die trifft dann auf die ganz konkrete Pariser Realität. Wie war das, sein erster Eindruck von der Stadt?
Oh, das ist ein harter Schnitt. Er kommt im 18. Arrondissement an und ist, so beschreibt er es, erstmal geschockt.
Ach was?
Müll, umgekippte Hydranten. Aber dann findet er so eine Regel raus. Sobald ein Nikolas-Weinladen da ist, wird die Gegend besser.
Aha, okay, das ist ein guter Indikator.
Ja, zeigt schön diese Kluft zwischen der Erwartung und der banalen oder auch mal hässlichen Realität, wenn man neu ankommt.
Genau, dieses Alltägliche. Ihm fehlen Töpfe, eine Teekanne, er sucht eine Bettlampe bei Gifi. Das ist das eine Paris.
Und das andere?
Naja, die Kontraste, die er sieht. Serbisch-orthodoxe Kirche, dann Little Africa bei Chateau Rouge, diese Müllberge, Streik oder System und sogar ein Polizeieinsatz auf einem Markt.
Puh, ankommen ist eben nicht nur Croissant und Eiffelturm.
Offensichtlich nicht. Und das versucht er ja auch sprachlich zu bewältigen.
Stimmt, die Französisch-Konversationsgruppen. Da fand ich den Unterschied spannend. Die eine im Maison de la Conversation.
Ja.
Die klang total international, divers, Afghanistan, Sudan, Jemen, Peru. Vielleicht eher Geflüchtete, meint er. Da ging es ums freie Sprechen.
Und die andere Gruppe?
Die in der Bibliothek. Eher, so beschreibt er es, weiße Arbeitsmigranten. England, Kanada. Viel strukturierter, mit so Sprachspielen.
Ah ja.
Wo man oui und non vermeiden soll. Und er scheitert sofort.
Klassiker. Das zeigt ja sehr plastisch, wie unterschiedlich Integration oder Spracherwerb laufen kann. Und wie anstrengend das ist. Sein Plan, sich ein Fahrrad zu mieten, wirkt da fast wie so ein kleiner Befreiungsschlag, oder? Mehr Kontrolle.
Ja, genau. Mehr Flexibilität. Und die scheint er ja auch im größeren Bild zu vermissen. Was mich echt aufhorchen ließ, seine Gedanken zur prekären Lage von Künstlern.
Mhm.
Und wie darüber geschwiegen wird, auch auf Twitter und so. Keiner redet übers Geld, sagt er.
Und das bringt ihn ja dann zu dieser ziemlich, ja, ernüchterten Sicht aufs Internet. Nach 30 Jahren. Das ist für mich ein Kernpunkt.
Absolut.
Er vergleicht das mit dem Fernsehen der späten 70er. Dieses utopische Potenzial von damals, von diesen frühen Internetkonferenzen im Spessart.
Ah, da war er dabei.
Ja, das erwähnt er. Das sei halt weg. Heute herrschen Amazon, Facebook. Und selbst sein Sender, Radio X, ist ja nur noch eine Nische im Podcast-Universum. So ein Desillusionierungszyklus.
Und diese Ernüchterung, die zieht sich ja bis ins mobile Arbeiten. Philipp Starks Vision vom Laptop am Strand?
Ah, die ist ja 30 Jahre alt, sagt er.
Genau. Technisch geht das heute, klar. Aber was heißt das? Ständig erreichbar, PDFs am Handy checken, Dateien fehlen trotzdem, Börsenkurse schwanken wegen Trump und beeinflussen ihn direkt.
Ja, eine totale Ambivalenz.
Exakt.
Diese technische Freiheit schafft eben auch so eine Art Ortlosigkeit, nennt er das. Ein Gefühl, das er mit Homeoffice und seiner eigenen Künstlersituation verbindet.
Und er notiert sich sogar das Stichwort Exil, um da weiter drüber nachzudenken. Okay, fassen wir mal zusammen. Wir hören hier eine sehr persönliche Momentaufnahme, die aber echt viel über unsere Zeit aussagt. Technikambivalenz, die Kluft zwischen Traum und Realität im Ausland, die Unsicherheiten des Kreativseins, die Entzauberung des Digitalen.
Genau, es zeigt diese ganze Komplexität. Wir sind vernetzt und doch oft isoliert. Alles scheint möglich und ist doch oft prekär. Und dieses Stichwort Exil, das er da fallen lässt,
ja,
das wirft eine interessante Frage auf, finde ich. Auch für dich da draußen. Was heißt Exil heute eigentlich? In einer Welt, die total vernetzt ist, wo Distanz vielleicht weniger zählt als früher, aber echtes Ankommen, so eine Zugehörigkeit oder auch künstlerische Anerkennung, ja, vielleicht schwerer sind als je zuvor.